Hallo Ole, wo erreiche ich dich?
Du erreichst mich in meinem Kaff.
Ich bin auch, nein, ich bin nicht in deinem Kaff, aber du,
Simon,
ich kann mir nicht direkt am Anfang Feinde machen, vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland in Deutschland, wo ich mich gerade aufhalte.
Oh ja, mein Gott.
Ich bin auf jeden Fall nicht in meinem Kaff.
Bist du, jetzt sag's schon.
Ich trau mich gar nicht. Ich bin in Duisburg.
Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen.
Ja, aber guck mal, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint. Ich war auch noch nie in Duisburg. Ich habe ansonsten ja schon auch ein nettes Verhältnis zu NRW und auch zum Pott, weil ich bin ja seit Geburt Schalke-Fan, weil mein Vater Schalke-Fan ist. Mhm. Und weil die Patentante von meinem Vater hat in Essen gewohnt. Und dann hat er halt irgendwie einen Verein gesucht, den er supporten kann, also Fußball. Und Rot-Weiß Essen ist halt so ein bisschen, naja. Und der nächstgrößere Verein ist halt Schalke 04. Und dann war mein Vater Schalke-Fan. Und dann war ich als Kleinkind im Schalke-Strampler unterwegs. Und von daher habe ich, obwohl ich ja in Nordbaden aufgewachsen bin, eigentlich ein immer sehr positives Verhältnis zum Ruhrpott und zu NRW gehabt. Und auch, wenn ich hier gerade durchgefahren bin, durch den Ruhrpott und durch verschiedene Städte und die alle nicht so pretty aussahen, habe ich einen Softspot dafür.
Ja, kann ich verstehen. Ich mag die Mentalität einfach gerne. So ein bisschen gerade raus, komme ich damit klar.
Mhm. Ja. Hast du mal da gewohnt?
Nee. Ich war aber öfter in Bochum.
Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall in Duisburg für einen Auftritt morgen, also Montag früh. Wenn ihr das am Dienstag hört, dann war das schon gestern bei der NRW School of Governance beim Demokratielabor Desinformation. Und ich bin sehr gespannt.
Wow, als aufrechter Demokrat bist du ja im Demokratielabor richtig aufgehoben.
Ja, und ich bin vor allem, ich freue mich, was ich Neues über Desinformation lernen kann, wie ich noch besser Desinformation verbreiten kann.
Ich würde mir vielleicht nochmal die Veranstaltungsbeschreibung ordentlich durchlesen, Simon.
Achso, du meinst, die haben gar keinen positiven Bezug zu Desinformation?
Es sind nur...
Ich finde das skandalös.
Angebote.
Ja,
Informationsangebote.
Danke,
Desinformationsangebote.
Danke für deinen väterlichen Ratschlag.
Sehr gerne.
Ich habe in der jüngsten Vergangenheit ein paar sehr schöne Erlebnisse gehabt. Und zwar wurde ich mehrfach von Leuten irgendwie angesprochen oder auf Sachen angesprochen, auf Erzeugnisse, die ich so in diese Welt bringe, die aber noch nicht so viele Leute kennen. Zum Beispiel meinte einer, oder habe ich von einer Person gehört, dass sie hauptsächlich meinen Goodreads-Account rezipieren.
Oha.
Also so, was ich auf Instagram und TikTok und keine Ahnung was mache, ist so irgendwie ein bisschen egal, aber mein Goodreads-Account ist anscheinend sehr, sehr gut. Und da kann ich nur zustimmen.
Also du schreibst richtig dann auch?
Ja, klar.
Wusste ich selber gar nicht.
Seit 4 Jahren betreibe ich diesen Goodreads-Account und ich habe jedes Buch, was ich in den letzten 4 Jahren oder 4,5 Jahren gelesen habe, da geloggt und bewertet und eine kurze Review geschrieben. Und das sind mittlerweile halt knapp 250 Bücher.
Wow.
Und da sammelt sich schon was. Und ich würde sagen, das ist sehr ein gut kuratiertes digitales Bücherregal. Und da war ich so stolz, weil ich mag mein Goodreads sehr, aber ich habe da keine Ahnung, vielleicht 100 Follower oder so. Also ich weiß gar nicht, ich mache das wirklich nur für mich, ich mache das nicht für die Außenwelt. Mhm. Aber anscheinend trifft das auf positive Resonanz. Und das hat mich so gefreut. Und eine andere Person meinte, dass sie primär unseren Podcast hört und von uns sonst eigentlich gar nichts so richtig, also unsere Videos und so gar nicht schaut.
Okay.
Und da war ich auch so, das ist so schön. Und dann habe ich gefragt, wie sie denn dann auf den Podcast gekommen ist, wenn nicht über unsere Kanäle, ja. Und sie meinte, ja, irgendwie ein Kumpel hatte ihr davon erzählt.
Mhm.
Und da habe ich mich auch so gefreut, weil wir sind keine ganz so kleine Gemeinde hier, aber im Vergleich zu, sag ich mal, unseren Instagram- oder TikTok-Accounts sind wir dann doch noch eine relativ kleine Community hier. Also, wenn ihr ein bisschen Mundpropaganda betreiben wollt und mehr Leute in den Genuss kommen wollen, der aufrechten Demokratie beizutreten,
dann freuen wir uns sehr.
Ich habe ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar
das
Weltwirtschaftsforum. Warst du dort?
Ich habe ja eine persönliche Einladung bekommen. Aber ich war leider wieder damit beschäftigt, Ziegen zu streicheln. Die sind gerade hochschwanger. Also ich denke, in der nächsten Woche irgendwann ist es soweit. Und ich musste einfach so gut wie jeden Tag hin, um diese armen, alten, gebeutelten Ziegen, die jetzt schon zum zweiten Mal ran müssen, sage ich jetzt mal, ganz viel zu streicheln. Die sind sehr, sehr kuschelbedürftig momentan. Mhm. Deswegen, ich war leider verhindert, aus guten Gründen.
Ja, das kann ich verstehen. Also wer hat dich persönlich nach Davos eingeladen aufs World Economic Forum?
Ja, genau. Ja, wie läuft das normalerweise ab? Also wie kommt man da hin?
Ach, ich weiß es nicht. Also ich war natürlich auch dieses Jahr eingeladen, aber habe es abgelehnt aus ökologischen Gründen. Nein, Spaß. Also ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, du wirst halt einfach, es gibt wahrscheinlich einen privaten Snapchat-Channel, wo die ganzen World Leader...
Das wäre so unendlich witzig,
wo die
auf jeden Fall auf Snapchat ist.
Ja, wo die World Leader mit ihren Snapchat-Accounts halt drin sind.
Ich stell dir mal vor, du kommst so ins Amt, so von so einem Land, wirst dann irgendwie so Kanzlerin oder Kanzler und dann kriegst du erstmal so...
Rundsnap verschicken.
Dann, ja, genau, dann kriegst du so, ey, hast du Snap? so von Macron. Gib mal Snap.
Ja. Do you have a Snapchat? Das werde ich nach Davos einladen können. Ja, ich habe leider, also meine Snapchat-Phase ist, glaube ich, so ungefähr 10 Jahre vorbei. Deshalb wurde ich auch dieses Jahr, wie gesagt, nicht nach Davos eingeladen. Aber da waren sehr spannende Leute, unter anderem Donald Trump. Ich habe mir die Rede von Donald Trump angehört, live sogar angeschaut. Hast du Ausschnitte davon gesehen?
Nein.
Also Donald Trump wollte eigentlich oder war gescheduled, 45 Minuten zu reden und hat dann im Endeffekt fast doppelt so lange geredet, also irgendwie 75 Minuten. Und er meinte dann in der Rede, er wollte eigentlich gar nicht über Grönland reden, aber hat dann eigentlich eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde über Grönland geredet.
Und ja, ich meine, es interessiert die Leute.
Und hat sehr oft aber statt Greenland Iceland gesagt. Und hat halt...
Das ist so witzig.
Also hat dann irgendwann tatsächlich einfach gar nicht mehr Greenland gesagt.
Very US American.
Ja, hat aber nur noch Iceland gesagt. Also er meinte so, irgendwie er braucht Iceland für die National Security und so. Und ich denke mal so...
In Grönland ist viel Eis.
Ja, man kann es halt auch wirklich einfach verwechseln. Also aus amerikanischer Sicht ist alles irgendwas im Norden, sind irgendwelche Inseln, sind wahrscheinlich lebt der Yeti und keine Ahnung, und Pinguine und Eisbären leben da alle zusammen, egal ob die auf verschiedenen Kontinenten wohnen, ist komplett egal. Ist alles irgendwie das Gleiche.
Simon, das hatte schon, ganz kurze Intervention.
Ja.
Wenn du praktisch Präsident von USA wärst,
ja,
du wüsstest, da ist so eine Insel und da leben Pinguine und Eisbären, du würdest sie sofort kaufen. Mit allen militärischen Mitteln, ich weiß das.
Okay, aber kannst du mir sagen, wo Pinguine und wo Eisbären wohnen? Kannst du die zuordnen?
Natürlich nicht.
Also Pinguine gibt es nur in der Antarktis.
Mhm.
Und Eisbären gibt es nur in der Arktis.
Und wie kann man sich das merken?
Naja, man merkt das sich halt einfach.
Ach so, ich dachte, das ist irgendeine Eselsbrücke, die irgendwie witzig ist.
Nee, nein, man muss einfach ein bisschen auch mal die grauen Zellen anstrengen, mein Lieber. Naja, auf jeden Fall, aber du hast natürlich recht. Also habe ich schon mal Pinguine so in freier Wildbahn gesehen? Ich war als Kind einmal mit 6 Jahren in Südafrika. Ich glaube da, weil es so nah an der Antarktis ist, ich glaube da hopsen ein paar Pinguine manchmal rum. Aber auch Eisbären. Eisbären sind ja eigentlich die einzigen Tiere, die so aktiv Menschen jagen. Und ich glaube, wenn man so Angesicht zu Angesicht in freier Wildbahn mit einem Eisbär steht, dann ist einfach komplett vorbei. Und keine Ahnung.
Du musst einfach einen Pinguin vor dich werfen.
Oder einen US-Soldaten, der dann in Grönland stationiert ist. Und also nicht, dass ich mir das wünschen würde oder so. Das wäre jetzt wirklich massiv, massiv unangebracht, wenn ich solche Sachen sagen würde. Aber ja.
Aber gut, lass uns mal weitergehen auf die Rede. Was passiert
über die Trump, über die Trump-Rede will ich aber eigentlich gar nicht reden, weil die Trump-Rede so wahnsinnig uninteressant war. Weil er hat halt einfach nur vor sich hin gerambelt und gesagt, we have the best economy, it's never been that good, I saved the economy, sleepy Joe Biden ruined our country, he let in all the immigrants and I saved it, I'm the best. Also ging es wirklich halt einfach 75 Minuten durch.
Mhm.
Die viel interessantere Rede war aber die vom kanadischen Premierminister Mark Carney. Hast du davon etwas mitbekommen?
Nein.
Nein, okay. Ich habe diese Texte, diese Rede als Text mitgebracht. Und ich möchte ein paar Ausschnitte davon vorlesen. Das wird wieder ein bisschen ein textlastiger Podcast heute, genau wie letzte Woche, wo wir über den Artikel über die ukrainischen Zwangsrekrutierungen gesprochen hatten. Aber wir sollten ja alle mehr lesen und so kann ich einfach ein bisschen schon mal euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach so ein paar Wörter in den Kopf geben. Und ich habe mir gedacht, wir können diese Texte, diese Rede einfach so ein bisschen gemeinsam in so einem Close Reading durchgehen und einfach mal schauen, was der da eigentlich sagt.
So, let's go.
Es ist mir sowohl eine Freude als auch eine Pflicht, heute Abend in diesem entscheidenden Moment, den Kanada und die Welt durchleben, bei Ihnen zu sein. Heute werde ich über einen Bruch in der Weltordnung sprechen, über das Ende einer angenehmen Fiktion und den Beginn einer harten Realität, in der die Geopolitik, die große bestimmende Macht, keinen Grenzen, keinen Beschränkungen unterliegt. Gleichzeitig möchte ich Ihnen sagen, dass die anderen Länder, insbesondere Zwischenmächte wie Kanada, nicht machtlos sind. Sie haben die Fähigkeit, eine neue Ordnung aufzubauen, die unsere Werte umfasst, wie die Achtung der Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, Solidarität, Souveränität und die territoriale Integrität der verschiedenen Staaten. Die Macht der weniger Mächtigen beginnt mit Ehrlichkeit. Was sagst du dazu? So steigt er in die Rede ein.
Oha.
Oha.
Okay.
Das ist ein Klopper, oder?
Das ist ein Klopper.
Und so geht's eigentlich auch direkt weiter. Es scheint, als würden wir täglich daran erinnert, dass wir in einer Ära der Rivalität der Großmächte leben, dass die regelbasierte Ordnung verblasst, dass die Starken tun können, was sie können und die Schwachen leiden müssen, was sie müssen. Und dieser Aphorismus von Thukydides wird als unausweichlich dargestellt, als die natürliche Logik der internationalen Beziehungen, die sich wieder durchsetzt. Also der haut richtige Klopper raus.
Die Adressaten sind klar.
Also es ist wirklich, also du musst dir halt vorstellen, das ist nicht irgendein marxistischer Professor, der in einem Uniseminar das sagt, sondern das ist der kanadische Premierminister Mark Carney, über dessen Biografie wir auch noch, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wer das eigentlich ist, der das einem Raum voller mächtiger Menschen, wahrscheinlich der mächtigsten Menschen der Welt sagt. Der sagt, die alte Welt ist tot. Die alte Weltordnung ist tot und wir müssen jetzt gucken, wo wir bleiben. Ich möchte weitergehen im Text. Er rahmt diesen Text nämlich mit einer Anekdote. Also er spricht nicht einfach über die Weltordnung und über Völkerrecht und über die Rivalität zwischen den Staaten, sondern er framet das auf eine ganz besondere Weise. Zitat: Im Jahre 1978 schrieb der tschechische Dissident Václav Havel, der später Präsident seines Landes wurde, einen Essay mit dem Titel »Die Macht der Machtlosen«. Und darin stellte er eine einfache Frage. Wie konnte sich das kommunistische System halten? Und seine Antwort begann mit einem Gemüsehändler. Jeden Morgen stellt dieser Ladenbesitzer ein Schild in sein Fenster. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Er glaubt nicht daran, niemand tut das, aber er stellt das Schild trotzdem auf, um Ärger zu vermeiden, um Gefügigkeit zu signalisieren, um dazuzugehören. Und weil jeder Ladenbesitzer in jeder Straße dasselbe tut, hält das System durch. Nicht allein durch Gewalt, sondern durch die Beteiligung gewöhnlicher Menschen an Ritualen, von denen sie privat wissen, dass sie falsch sind. Havel nannte das Leben in einer Lüge. Weiter. Jahrzehntelang prosperierten Länder wie Kanada unter dem, was wir die regelbasierte internationale Ordnung nannten. Wir traten ihren Institutionen bei, priesen ihre Prinzipien, profitierten von ihrer Vorhersehbarkeit. Und deshalb konnten wir unter ihrem Schutz wertebasierte Außenpolitik betreiben. Da tun wir ein Lesezeichen rein. Ich lese weiter. Wir wussten, dass die Erzählung von der internationalen regelbasierten Ordnung teilweise falsch war, dass die Stärksten sich bei Bedarf ausnahmen, dass Handelsregeln asymmetrisch durchgesetzt wurden. Und wir wussten, dass das Völkerrecht je nach Identität des Beschuldigten und des Opfers mit unterschiedlicher Strenge angewandt wurde. Diese Fiktion war nützlich und die amerikanische Hegemonie insbesondere trug zur Bereitstellung öffentlicher Güter bei. Offene Seewege, ein stabiles Finanzsystem, kollektive Sicherheit und Unterstützung für Rahmen zur Streitbeilegung. Also stellten wir das Schild ins Fenster. Wir nahmen an den Ritualen teil und vermieden es weitgehend, die Lücken zwischen Rhetorik und Realität zu benennen. Dieser Handel funktioniert nicht mehr. Ich will es klar sagen. Wir befinden uns mitten in einem Bruch, nicht in einem Übergang. Erstmal bis dahin. Unfassbar, oder?
Das ist krass. Also, und zieht ja auch deutliche Parallelen eben zu dem Niedergang der Sowjetunion.
Ja.
Finde ich auch eine interessante historische Parallele, dass man das große russische Reich hat, was dann die ganzen Staaten um sich herum zusammenhält und wo man plötzlich merkt, oh, hier geht irgendwas nicht mehr zusammen.
Ja.
Also die Rhetorik der Partei passt nicht mehr zu der Realität der Leute.
Ja.
Und plötzlich zerfällt dieses System und mit einem Schlag ist es weg. Also das ist ja die Parallele, die er historisch aufrufen möchte damit. So scheint es mir zumindest.
Genau, genau. Also er rahmt, es reicht ihm eigentlich nicht zu sagen, schaut die Realität an, also schaut in die Welt und seht die ganze Scheiße, die, also er redet ja offensichtlich über die USA, schaut diese ganze Scheiße an, die hier passiert, sondern er framet das im Prinzip, ich würde auch sagen, durch diesen rhetorischen Kniff mit dem Verweis auf die Sowjetunion und diesen tschechischen Ladenbesitzer, im Prinzip durch so ein bekanntes Feindbild. Also indem er den Leuten nicht nur sagt, guck mal, die USA sind böse oder die alte Welt unter der USA ist tot und ist alles blöd jetzt, sondern er sagt im Prinzip, guck mal, damals, da, wir können uns doch alle drauf einigen, die Sowjetunion und der Kommunismus waren schlimm und wir wollen doch nicht so sein wie die.
Also ja, das ist verstehe.
Eigentlich quasi...
Also so eine doppelte Abgrenzung.
Genau, eine doppelte Abgrenzung. Und wenn wir später noch auf die Biografie von Mark Carney kommen, dann wird das auch nochmal, also dann sehen wir auch vielleicht nochmal, warum er das sagt. Ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, wie ehrlich er ist. Also ich glaube nicht, dass ich jemals eine Rede von einem westlichen Staatschef gehört habe, der so klar und so, ja, also so entschieden über so unfassbar, über Dinge redet von so wahnsinniger Tragweite. Und ich glaube, man ist auch einfach gar nicht mehr gewöhnt, vor allem auch durch Donald Trump, dass Staatschefs so irgendwie kohärent reden und intelligente Dinge sagen und halbwegs kompetent einfach rüberkommen in dem, was sie tun und sagen. Und Mark Carney ist halt genau das. Also Mark Carney, der sieht im Prinzip aus wie Joe Biden, aber 20 Jahre jünger.
Mhm.
Und hat ne, silbergraue Haare, einen sehr gut sitzenden Anzug und redet einfach wie ein Bankmanager. Und das ergibt sehr viel Sinn, weil Mark Carney war sehr lange Bankmanager. Er war zum Beispiel der erste nicht-britische Vorsitzende der Bank of England, also der englischen Zentralbank. Er hat Karriere gemacht, am Anfang seiner Karriere bei Goldman Sachs. Er war irgendwann bei einem Vermögensverwalter, nämlich Brookfield Asset Management, war der Vorsitzender. Also das ist ein Technokrat. Das ist ein Banker, ein Bankmanager, der irgendwann der Liberal Party of Canada beigetreten ist. Und also derselben Partei wie Justin Trudeau. So, die sind wirtschaftsliberal, die sind so, ja, in jeder Hinsicht eigentlich in der Mitte. Mhm. Also, auch wenn es, ja, man kann sagen, die politische Mitte gibt es nicht so, aber wenn man im Vergleich zu anderen Parteien guckt, dann ist diese Liberal Party doch relativ, gerade bei so sozialen Themen, relativ mittig angesiedelt. Nee, das ist ungefähr.
Ich würde nur mal kurz sagen, also es gibt natürlich die Mitte, also ich finde es auch vollkommen okay, von rechts, Mitte und links zu sprechen, aber im Unterschied zu so billigen Hufeisentheorien oder diesen reinen Renner-Theorien würden wir, glaube ich, sagen, dass es eine Linke gibt und eine Linksradikale, es gibt eine Rechte und eine Rechtsradikale und es gibt eine Mitte und Mitte-Radikale.
Stimmt. Ja, das ist sehr gut. Dann können wir, in Zukunft über die Mitte-Radikale reden. Und das ist, also, ich will damit sagen, Mark Carney ist definitiv kein Linker. Und seine Partei ist keine linke Partei, sondern das ist eine Partei, die definitiv am Erhalt des Status Quo interessiert ist. Und ich würde sagen, das ist das Wichtige, was diese ganze Rede durchzieht, nämlich der Status Quo muss erhalten bleiben. Und diese Rede...
Das ist ja eigentlich eines der Grundzüge der Konservativen, zu sagen, alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es immer schon war.
Ja, das hat der, wer hat das gesagt? Hat das Gabor Steingart neulich in so einem Podcast gesagt? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Rede von Mark Carney auf dem Weltwirtschaftsforum, die wurde in den letzten Tagen wirklich vor allem in Social Media, aber auch in den entsprechenden Politikteilen der Zeitungen wirklich rauf und runter gespielt, wurde besprochen bis zum geht nicht mehr. Hier wird die alte Weltordnung aufgekündigt, was für eine revolutionäre Rede. Und ich habe auch ein Video darüber gemacht und ich habe mich schon auch bemüht, in diesem Video eben nicht in diesen Furor zu verfallen und nicht einfach darauf reinzuspringen oder damit da quasi mitzumachen. Oh wow, hier wird quasi, das ist die große Weltrevolution, die Mark Carney ausruft, die Staaten, also diese Zwischenstaaten oder wie er das nennt, die, keine Ahnung, verbünden sich mit dem globalen Süden und prosperierende Verträge überall. Also, und das sagt er nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass sehr viele Leute genau das in diese Rede reinlesen.
Weil sie es gerne wollen, dass es jemand sagt.
Genau, man will...
Oder gegebenenfalls auch in der Position ist, es umzusetzen.
Genau. man will, dass irgendein kompetenter Typ, der halt einfach auch aussieht wie ein Politiker, weil er sieht aus wie, wenn du wahrscheinlich GPT sagst, mal mir einen westlichen Staatschef, dann kommt dieser Typ bei raus. Guckt, gebt jetzt gerne mal Mark Carney ein bei Google Bilder und guckt ihn euch an. So, und ich glaube, man sehnt sich, oder nee, was heißt man sehnt sich, gewisse Teile des politischen, medialen Establishments sehnen sich, insbesondere nach diesen letzten paar Jahren von grotesken Politikfiguren, nach irgendeinem Typen, der so aussieht, der so einfach nach Kompetenz aussieht, die man irgendwie kennt und dass der so wirklich mal das sagt, was eigentlich alle fühlen.
Mhm.
Und dann hält er eine Rede, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Und dann fangen auf einmal alle an, da Sachen reinzulesen, die da einfach nicht drinstehen.
Aber gewissermaßen ist das doch das, was er beschreibt. Also er ruft ja nicht zur Revolution auf oder zu neuen Verteidigungen oder zu neuen Bündnissen, sondern er beschreibt einen Zerfall. Und dieser Zerfall zeigt sich ja gerade darin, dass dann diese Projektionsflächen so riesig sind und alle irgendwas wollen. Verstehst du, wie ich meine? Also
ja.
Es muss ja, also die Rede braucht eine gewisse Offenheit, damit sie als Projektionsfläche dient.
Ja. Und das ist ja, das ist auch seine politische Strategie, dass er quasi diese Ambiguität eigentlich beibehält, aber halt ganz klar sagt, dieser Handel funktioniert nicht mehr. Ich will es klar sagen, wir befinden uns mitten in einem Bruch. Also er sagt ja ganz klar, dieser Handel funktioniert nicht mehr.
Mhm.
Das heißt, er hat mal funktioniert. Und was eben bemerkenswert an dieser Rede wahrscheinlich ist, dass er so bereitwillig zugibt, dass die Prosperität, der Wohlstand von diesen, sag ich mal, Zwischenmächten, also jetzt nicht dem Hegemon der USA, sondern eben den Staaten wie Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, so, also die quasi so zweitrangig sind, dass die eben darauf basiert haben, dass die USA ein globales System von Gewalt etabliert haben und durchgesetzt haben. Also hier steht es ja, die amerikanische Hegemonie trug zur Bereitstellung von offenen Seewegen bei. Also was bedeutet das denn?
Freischießen.
Bereitstellung, Bereitstellung offener Seewege. Ja. So, das bedeutet militärische Gewalt. Und es ist so, diese Rede, ich glaube, am ehesten kann man sie als abgebrüht bezeichnen. Weil man hatte halt einfach einen ehemaligen Zentralbankchef, einen ehemaligen Goldman Sachs Manager stehen, einen Technokraten, wie er im Buche steht, der sich quasi die Bilanz seines Landes angeschaut hat. Also er quasi in seiner Rolle als der Premierminister von Kanada, er verwaltet, also nicht er persönlich, ne, aber er in seiner Funktion verwaltet den Industriestandort Kanada, er verwaltet den kanadischen Kapitalismus und er schaut sich die Welt an und sagt, nee, das funktioniert nicht mehr. Und wir müssen jetzt handeln. Und ich glaube, was auch in dieser Rede so bemerkenswert ist, ist, dass es halt so amoralisch ist.
Mhm.
Also es geht da gar nicht um die
moralische Verantwortung. Also er sagt das zwar am Anfang, aber das sind ja die Floskeln, wie wir sie von vielen aufrechten Demokraten kennen.
Ja.
Was war das? Ja. Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Ordnung, irgend so etwas.
Ja. Ein weiterer sehr interessanter Absatz hier ist, in den vergangenen zwei Jahrzehnten haben eine Reihe von Krisen in Finanzwesen, Gesundheit, Energie und Geopolitik die Risiken extremer globaler Integration offengelegt. Doch in jüngerer Zeit haben Großmächte begonnen, wirtschaftliche Verflechtung als Waffe einzusetzen, Zölle als Hebel, Finanzinfrastruktur als Zwangsmittel, Lieferketten als auszunutzende Verwundbarkeiten. Insbesondere hier, also Zitat Ende, insbesondere das, was er schreibt über wirtschaftliche Verflechtung als Waffe, die Zölle. Damit meint er natürlich auch die USA. Und ich finde es sehr interessant, wie er diesen Satz beginnt. Doch in jüngerer Zeit. Also das, was er davor schreibt, nämlich diese Krisen in Finanzwesen, Gesundheit, Energie, Geopolitik, also damit meint er halt Corona, die Energiekrise, den Ukraine-Krieg und so weiter. Das alles ist anscheinend nicht so ganz ausschlaggebend gewesen, sondern das hat die Risiken von der Globalisierung offengelegt. Doch in jüngerer Zeit haben Großmächte begonnen. Und dieses Doch, das impliziert, finde ich, relativ stark, oder meine Interpretation davon wäre, dass das halt das Ausschlaggebende ist. Diese anderen Krisen, die hätten Mark Carney nicht dazu gebracht, diese Rede zu halten. Die hätten ihn nicht dazu verleitet, auf der größten Wirtschafts- und Politikbühne, die man haben kann, zu sagen, die alte Welt ist tot. Sondern das, was
ihn dazu gebracht hat. Das war der Ausdruck der alten Welt, gewissermaßen.
Wie meinst du der Ausdruck?
Naja, also wenn er daran nichts ändern würde, dann scheint es ihn entweder nicht zu stören oder genau diese Krisen, die in der Vergangenheit waren, sind Ausdruck dieser alten Welt, die er jetzt im Sterben sieht, weil sie nach anderen Spielregeln funktioniert. Mhm. Das war halt einfach so hinzunehmen. Das fand halt statt.
Ja.
Und na gut, ja, genau. Solange man irgendwie zusammenstand und das eine regelbasierte Ordnung gab, war das eben einfach so, wie es war.
Ja.
Also, wie du gerade gesagt hast, es war eben nicht Anlass genug. Anlass gibt es nur
nicht
eine
Anlass
Sache,
genug.
Der neue Kampf der Großmächte.
Genau. Und da und damit meint er die Bereitschaft der USA unter Trump, diesen alten Deal vom Dollar-Imperialismus, vom USA-gestützten Weltkapitalismus, ein bisschen eben, ne, also Trump sagt, die Leute, die anderen Länder, die beuten uns alle aus, wir geben denen jetzt diese komischen Zollbarrieren und so und dann droht er die ganze Zeit mit Zöllen und zieht die wieder zurück, um andere Sachen rauszuhandeln und so. Und das ist eigentlich das.
Und Trump hat ja jetzt, wie ich es gelesen hatte in der Schlagzeile, Kanada mit 100% Zöllen gedroht, was insofern ein Problem ist, als dass 3/4 der Waren von Kanada in die USA exportiert werden, also der Exporte. Das deswegen, also das folgte ja auf so eine engere Anbindung oder Anwandlung an China. Also ja, da merkt man schon, es geht um die Großmächte.
Es geht um die Großmächte. Genau, es ist nämlich so, dass wenige Tage vor dem Wirtschaftsforum Mark Carney in China war und neue Handelsverträge mit China unterzeichnet hat. Und auch da schon ein bisschen angeteasert hat, worüber er dann ein paar Tage später in Davos auf dem Wirtschaftsforum sprechen würde. Nämlich eben, dass er sich freut, bilaterale Verträge mit China auszuhandeln, dass sie sich quasi gegenseitig stärken, gegenseitig eben sich Wohlstand bringen werden. Und auch das ist natürlich schon ein Affront an Donald Trump.
Natürlich.
Weil die eine Linie, die die amerikanische Außenpolitik die letzten Jahre verfolgt hat, war, China darf nicht der neue Hegemon dieses Jahrhunderts werden. Wir hören diese Rede und wir würden uns ja als nächstes eigentlich fragen, was folgt denn jetzt daraus?
Mhm.
Also was will er denn machen? Er sagt hier zum Beispiel einen Satz, die Frage für Mittelmächte, also er sagt entweder Zwischenmächte oder Mittelmächte, die Frage für Mittelmächte wie Kanada ist nicht, ob wir uns der neuen Realität anpassen, das müssen wir. Die Frage ist, ob wir uns anpassen, indem wir einfach höhere Mauern bauen oder ob wir etwas Ambitionierteres tun können. So. Was meint er mit Ambitionierteres? Das beschreibt er dann, ein bisschen vage. Kanada gehörte zu den Ersten, die den Weckruf hörten, der uns dazu veranlasste, unsere strategische Haltung grundlegend zu ändern. Kanadier wissen, dass unsere alten bequemen Annahmen, dass unsere Geografie und unsere Bündniszugehörigkeiten automatisch Wohlstand und Sicherheit verliehen, nicht mehr gelten. Und unser neuer Ansatz beruht auf dem, was Alexander Stubb, der Präsident Finnlands, wertebasierten Realismus genannt hat. Oder anders ausgedrückt, wir wollen zugleich prinzipientreu und pragmatisch sein. Prinzipientreu in unserem Bekenntnis zu grundlegenden Werten. Souveränität, territoriale Integrität, das Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt, außer im Einklang mit der UN-Charta und die Achtung der Menschenrechte. Und pragmatisch in der Anerkennung, dass Fortschritt oft schrittweise erfolgt, dass Interessen auseinandergehen, dass nicht jeder Partner all unsere Werte teilt. Also da sagt er im Prinzip, wir haben schon noch so ein paar Grundwerte, an die wir uns halten wollen. Die da haben dann auch Ausnahmen, aber so ein paar Grundwerte haben wir schon noch. Aber nicht jeder Partner muss unsere Werte teilen. Das heißt, wenn wir, also wir als Zwischenmächte, wie Kanada, aber dasselbe lässt sich eigentlich auch auf die westeuropäischen Staaten anwenden, wir haben in Zukunft eigentlich kein Problem mit relativ fiesen Typen zu handeln, weil wir ja nicht anders können. Weil wir profitieren nicht mehr von diesem komplett US-zentrierten, globalisierten Kapitalismus auf der ganzen Welt, sondern wir müssen jetzt quasi gucken, wo wir bleiben. Und so einen kleinen Schimmer davon haben wir schon gesehen, als Robert Habeck Öldeals mit Katar ausgehandelt hat. Da haben wir schon gesehen, man hat quasi... Wolfgang M. Schmidt hat es bei 29ern mal ein Autokratenportfolio genannt. Und das ist schon jetzt 3 Jahre her, dass er diesen Begriff verwendet hat. Ich glaube auch in Bezug auf Aserbaidschan, also auf bilaterale Verträge zwischen Deutschland bzw. der EU und Aserbaidschan. Mhm. Aserbaidschan ist jetzt auch keine liberale Demokratie.
Oh nein.
Ja. Und man hat quasi dieses Autokratenportfolio. Und ich finde, das ist das, was Mark Carney hier sagt. wir sind quasi die westlichen Zwischenmächte und wir haben schon noch Grundwerte, so ist es nicht.
Demokratie gehört auf jeden Fall nicht dazu.
Demokratie gehört definitiv nicht dazu.
Deswegen, das ist
so halt, Menschenrechte.
Genau, ne? Es ist ja nur national gedacht. Es gibt Souveränität, was auch immer das heißen mag. Ja. Ne? Wir sitzen gleichberechtigt am Tisch der Vereinten Nationen wahrscheinlich. Territoriale Integrität ist klar. Also unser souveräner Flächenstaat ist unser souveräner Flächenstaat.
Ja, natürlich.
Und Menschenrechte ist ja auch etwas, was die einzelnen Bürger gegen ihre einzelnen Staaten jeweils verteidigen können. Aber ja, das ist dann, wir haben oft genug das Wort Menschenrechte gehört und nichts anderes als irgendwas zwischen moralischer Überlegenheit und Ideologie gehört.
Ich habe hier noch einen Abschnitt, der ist wahrscheinlich sehr wichtig, wenn man Mark Carney aus einer linken Perspektive bisher für diese Rede so ein bisschen abgefeiert hat.
Sind diese Ausschnitte chronologisch?
Ja, ja.
Okay, gut.
Wir gehen gerade chronologisch durch. Zitat: Wir verlassen uns nicht mehr nur auf die Stärke unserer Werte, sondern auch auf den Wert unserer Stärke. Wir bauen diese Stärke im eigenen Land auf. Seit meine Regierung im Amt ist, haben wir die Steuern auf Einkommen, auf Kapitalgewinne und auf Unternehmensinvestitionen gesenkt. Wir haben alle bundesstaatlichen Hindernisse für den interprovinziellen Handel beseitigt. Wir beschleunigen Investitionen in Höhe von $1 Billion in Energie, KI, kritische Mineralien, neue Handelskorridore und darüber hinaus. Wir verdoppeln unsere Verteidigungsausgaben bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Und zwar so, dass wir unsere heimischen Industrien stärken. Toll! Ich gratuliere. Ich gratuliere Kanada und ich gratuliere Mark Carney für die Verdoppelung der Militärausgaben. Er hat eben noch gesagt, die Frage ist, ob wir uns anpassen, indem wir einfach höhere Mauern bauen oder ob wir etwas Ambitionierteres tun können.
Genau. Keine höheren Mauern, sondern mehr Jets oder mehr Panzer oder mehr Munition.
Genau. Keine höheren Mauern. Wenn man die im eigenen Land stehende Rüstungsindustrie aufbaut, dann hat das nichts mit hohen Mauern zu tun.
Ja, man würde sich ja fast wünschen, dass man nur noch beim Mauern bauen bleibt, weißt du?
Ja, also lieber Mauern als Waffen.
das ist die neue Friedensbewegung. Wir wissen ja aus der deutsch-deutschen Geschichte, Mauern können fallen.
Ja.
Also es heißt nicht mehr nieder mit den Waffen. Wir müssen einfach ganz pragmatisch sagen, Mauern statt Waffen. Wir müssen die kleinen Brötchen backen.
Ja. Ja, sehr gut. Ja, also auch Steuern auf Einkommen, auf Kapitalgewinne.
Berlin Wall für den Frieden. Sorry, ich bin jetzt noch in diesem Mauerfilm. Ja, bitte fahre fort.
So, auch hier, ne, Steuern auf Kapitalgewinne, auf Einkommen, auf Unternehmensinvestitionen werden gesenkt. Also
ja, ja.
All das, so, das Programm ist klar.
Das Programm ist klar.
Das ist kein Linker. Das ist kein Typ, der über diese Rede in Davos hinaus irgendwie will, dass sich fundamental auf der Welt was ändert. So, wir gehen nochmal ein paar Sätze weiter. Was wir schaffen, ist ein dichtes Netz von Verbindungen über Handel, Investitionen, Kultur, auf das wir für zukünftige Herausforderungen und Chancen zurückgreifen können. Ich argumentiere, dass Mittelmächte gemeinsam handeln müssen. Denn wenn wir nicht am Tisch sitzen, stehen wir auf der Speisekarte. Also das ist jetzt so ein gewitzter kleiner Spruch, aber was er damit eigentlich ja sagt, ist, dass es schon immer noch eine Welt von Tisch und Speisekarte gibt. Und das wird sich auch in der Zukunft nicht wirklich ändern. Also so realistisch ist er ja. Und so viel interessiert am Status quo ist er ja. Was er jetzt aber die ganze Zeit, also worauf ich eigentlich die ganze Zeit hinaus will, er ist total bereit anzuerkennen, dass der Wohlstand von den westlichen Staaten darauf basiert, dass es eben sehr viele Staaten und vor allem sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht diesen Wohlstand haben. Und was ihm in den Sinn kommt, ist jetzt nicht, dass man irgendwie an dieser Welt mal was rüttelt und dass man vielleicht ein paar konsequentere Schlüsse aus den Krisen, die er ja auch aufzählt, dass man daraus irgendwelche Schlüsse zieht über vielleicht die Wirtschaftsweise, die Art und Weise, wie wir produzieren, nämlich die kapitalistische, dass er da irgendwas draus zieht, sondern er will eigentlich, er ist der Manager. Er ist der Manager vom kanadischen Kapitalismus, aber das kann man auch auf die anderen Zwischenmächte beziehen. Wie gesagt, auf die Staaten jetzt in Westeuropa.
Die haben ein ähnliches Programm fahren, aber nicht ganz so in Davos auftreten.
Genau, die nicht so ganz checken, was Phase ist. Also die zumindest nicht so reden und nicht so eloquent reden vor allem. Naja, auf jeden Fall, das ist kein Bruch mit dem Status quo. Also das ist ein Bruch mit dem bisherigen von dem bisherigen Hegemonialsystem. Aber die Beziehung, die solche Staaten zu anderen Staaten, vor allem im globalen Süden, haben, die bleibt die gleiche. Daran ändert sich fundamental nichts. Und das muss man ganz klar rausarbeiten und ganz klar sagen. Weil man hier eigentlich so ein bisschen, es ist fast ein bisschen Therapy-Speech.
Oha, wie meinst
also,
du?
Er sagt ja im Prinzip so, hey, wir haben uns reflektiert. Wir sind uns total bewusst, was wir für Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Und wir haben in dieser toxischen Welt haben wir mitgespielt. Und wir haben davon auch profitiert, aber wir haben uns reflektiert, Schatz. So. Wir wissen, dass wir uns schlecht verhalten haben. Und so, es tut mir leid, wenn du dich angegriffen gefühlt hast. So. Und was wir aber nicht jetzt machen wollen, ist hier irgendwas fundamental in unserer Beziehung ändern. Wir wollen ja schon, dass es so weitergeht. Und
deswegen müssen wir aufrüsten.
Und deswegen müssen wir quasi in unserer Beziehung aufrüsten. Also verstehst du, es ist so ein bisschen, er Therapy speakt eigentlich auf der Davos-Bühne. Mhm. Und gaukelt eine Reflektiertheit vor. Oder nein, er performt eine Reflektiertheit, aus der aber gar keine fundamentalen Änderungen in Bezug auf die unterliegenden Krisenherde, die da bedeuten. Es ist da
ja, oder noch, der, kann oder noch schärfer, er daran. Performt eine Kontrolle, aber sagt eigentlich ein Programm der Eskalation aus.
Genau.
Also eines, was sich per se dieser Kontrolle entzieht. Also ja. Freie Macht der Konzerne, riesige Rüstungsindustrie, ein Militär, von dem man nicht weiß, wie es sich verhalten wird, neben anderen Staaten, die genau dasselbe tun. Das heißt, wir haben hochgerüstete Militärs auf der ganzen Welt und das ist dann das, was sich, weiß ich nicht, konservativ-liberale unter Frieden vorstellen.
Ja. Wir gehen zum Ende der Rede und dann bin ich auch eigentlich durch. Hier, also wenn man noch nicht verstanden hat, dass es hier einfach um einen neuen Nationalismus geht, um einen nationalistischen, einen vielleicht noch ein bisschen nationalistischeren Kapitalismus als bisher. Zitat, also, Kanada. Kanada hat, was die Welt will. Wir sind eine Energie-Supermacht. Wir besitzen riesige Reserven an kritischen Mineralien. Wir haben die am höchsten gebildete Bevölkerung der Welt. Unsere Pensionsfonds gehören zu den größten Investoren der Welt. Mit anderen Worten, wir haben Kapital, Talent. Wir haben auch eine Regierung mit enormer fiskalischer Handlungsfähigkeit. Also, da will er nochmal sagen, hey, wir sind erstens ein richtig geiler Investitionshafen für externes Kapital und wir sind auch resilient genug, vor allem deswegen sagt er das mit den kritischen Mineralien, wir sind resilient genug, um in diesen ganzen Zukunftstechnologien mitzuspielen. Ja. Und wenn ihr, zum Beispiel liebes China, was hier gerade zuhört, wenn ihr kritische Mineralien mal bräuchtet, hey, wir sind hier. Kanada ist hier. Und dann beendet er diese Rede mit einem Verweis auf das, was er am Anfang gesagt hat. Und wir haben noch etwas. Wir erkennen an, was geschieht und wir sind entschlossen, entsprechend zu handeln. Wir verstehen, dass dieser Bruch mehr erfordert als Anpassung. Also offensichtlich braucht dieser Bruch nicht mehr als Anpassung. Das ist das, was er in der Rede bis jetzt gesagt hat. Nämlich, es geht immer nur um Anpassung. Zitat weiter. Er erfordert Ehrlichkeit über die Welt, wie sie ist. Wir nehmen das Schild aus dem Fenster. Wir wissen, dass die alte Ordnung nicht zurückkehrt. Wir sollten ihr nicht nachtrauern. Nostalgie ist keine Strategie. Aber wir glauben, dass wir aus dem Bruch etwas Größeres, Besseres, Stärkeres, Gerechteres bauen können. Das ist die Aufgabe der Mittelmächte. Der Länder, die in einer Welt der Festungen am meisten zu verlieren und von echter Zusammenarbeit am meisten zu gewinnen haben. Zitat Ende. Also er erwähnt in dieser gesamten Rede kein einziges Mal den globalen Süden. Er impliziert es immer. Der ist so just out of frame. Der ist so gerade so jenseits von dem Scope, von dem, was er sagt. Aber er erwähnt es nie. Er redet immer nur über die Mittelmächte. Also immer nur über die Länder, die bisher brav mitgespielt haben, weil sie davon profitiert haben, die jetzt auf einmal merken, dass, keine Ahnung, huch, die Welt zerfällt, weil Trump mit irgendwelchen Zöllen rumdroht, auch gegenüber der EU. Trump droht, annektiert Grönland und so weiter und so fort. Also die Mittelmächte.
Oder eben Kanada.
Unter anderem
also, hat er auch in Kanada einen Gouverneur genannt. Also genau. Und so weiter. Ja. Also
die, die Mittelmächte merken auf einmal, wie der globale Süden die letzten Jahrzehnte insbesondere von den USA behandelt wurde. Und man bekommt so eine Woche von diesem Treatment und man ist bereit, auf der größten Wirtschafts- und Politikbühne zu verkünden, die alte Welt ist tot. Während sehr viele Menschen auf dieser Welt die letzten 2, 2,5 Jahre in Gaza jeden Tag eigentlich gesehen haben, wie diese internationale Ordnung wirklich mit brutalster Gewalt beerdigt wird, die letzten Überreste davon. All das war nicht genug, als dass irgendein westlicher Politiker sagt, das ist kein Übergang, sondern das ist ein Bruch, sondern es waren Zollandrohungen und die Drohung, dass Donald Trump in Grönland einmarschiert. So. Und wenn man sich das dann alles jetzt vor Augen hält, dann ist diese Rede interessant, aber wahnsinnig zynisch.
Ja.
Und das wollte ich mit dir teilen.
Das hat mir sehr gefallen, Simon. Es ist gleichzeitig immer so zwischen, also interessant und absolut langweilig und irrelevant, weil sich einfach gar nichts geändert hat.
Ja.
Also
es wird alles so, ja.
Also wenn ich jetzt so eine Rede in so einem Deep Reading höre, dann überfällt mich einfach entsetzliche Langeweile oder langweiliges Entsetzen. Ich kann es nicht auseinanderhalten.
Ja, es ist vielleicht manchmal auch einfach irgendwie das Gleiche.
Ja. Ja. Du hast mir Männer aus Davos mitgebracht. Ich habe dir Männer im Feminismus mitgebracht, Simon.
Wow, Männer im Feminismus.
Wir müssen über Männer im Feminismus reden und daran anschließend auch über Identitätspolitik. Das hängt ein bisschen zusammen, weil klar, es geht um Männer, es geht um die männliche Identität. Und ich möchte mich diesem Thema noch ein einziges Mal widmen. Was heißt noch ein einziges Mal? Ich glaube, ich habe das noch nie öffentlich gemacht, weil ich das aus Gründen, die ich jetzt darlegen werde, für einfach nicht so wahnsinnig wichtig halte. Und damit stelle ich mich eindeutig gegen, ich würde sagen, einen feministischen Mainstream. Wir haben jetzt den Performative Male Summer hinter uns gehabt. Also es waren unzählige Posts und Stories und TikTok und Reels und YouTube-Essays zu finden zu Performative Males. Und ein Subthema von Performative Males, die ja erstmal einfach nur linke Männer generell betrachten, auch in Privatbeziehungen, was nochmal ein ganz anderes Feld aufmacht, was ich auch total wichtig und relevant finde, war aber eben auch die Frage nach Männern im Feminismus. Also vor allem so Männer, die sich halt feministisch äußern. Ich meine jetzt nicht, wie man Männer als ja Menschen, die auch unter dem Patriarchat leiden, im Feminismus behandeln sollte, ja, sondern wirklich Männer, die feministischen Content machen. Dazu gab es in letzter Zeit dann auch wieder im deutschen feministischen Diskurs Folgen. Don't Read Theory ist ein Podcast, der hatte 2 Folgen über linke Macker gemacht. Es gibt einen sehr guten neuen Podcast übrigens, Dürften eure Töchter, den ich sehr, sehr empfehlen möchte, mit Helena und Donieta, die diskutieren jede Woche über Popkultur und Feminismus. Ein großartiges neues Projekt. Die haben aber auch eine Folge gemacht, wo sie über Männer im Feminismus reden. Weniger über jetzt Content Creator, sondern eher über was machen Männer im Feminismus. Aber es wurde zumindest mit besprochen.
Ja.
Und jetzt kam, ja, heute, wo wir es aufnehmen, am Sonntag, eine neue Podcast-Folge von Geschlecht macht Wissen. Das ist ein Podcast, der normalerweise Einzelvorträge hat, aber jetzt waren da eben zusammen. Also Geschlecht macht Wissen, dazu eine Creatorin, die sich Feministisches Tagebuch nennt. Und dann 2 feministische Publizistinnen, und zwar Veronika Kracher und Julia Pustet. Die haben dann auch sich 1,5 Stunden lang über Cis-Männer im Feminismus ausgelassen, was das Cis da soll oder nicht, da komme ich auch gleich noch kurz zu. Und mir kam es nochmal so ein bisschen diese Frage, was kann geäußert werden als Person, die männlich wahrgenommen wird, die sich im Feminismus äußert. Ich habe Beatrice Frasel rezensiert, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Entromantisiert euch. Und mir hat das nicht gefallen. Ich habe dargelegt, warum es mir nicht gefällt und versucht, das ja einigermaßen ausgewogen zu tun. Darunter folgte dann ein sehr langer Kommentar, wo sie mich dann auch Daddy genannt hat, was ich fast ein bisschen witzig fand, weil meine Daddy-Vibes gehen wirklich gegen null.
Wenn wir telefonieren, nenne ich dich schon manchmal Papa, aber in so einem sehr unsexuellen
Ton. Ja, also ich werde dann auf jeden Fall irgendwie Daddy genannt, so, weil ich ihr Buch nicht in den Himmel gelobt habe. Und ja, dann weiß ich manchmal auch nicht so genau, okay, das ist ein etwas vielleicht merkwürdiges Verständnis von Literaturkritik. Also auf der einen Seite soll man ein Werk ernst nehmen, auch oder gerade wenn es von einer Frau kommt. Andererseits scheint dann aber auch das Nichtgefallen nur dann geäußert werden zu können, wenn man der Identität der Autorin in irgendeiner Weise entspricht. Also da wurde dann halt oft einfach gesagt, ich bin halt nicht die Zielgruppe, ich bin halt nur ein Mann, ich will eh nur die Klicks. Und dann denke ich mir, gut, also einer Verwertungslogik, also sowohl eine Schmähkritik, die ich per se erstmal jetzt als Form auch ein bisschen aus der Mode sehe, aber gerade im feministischen Sachbuch kann die durchaus auch mal vorkommen. Also wenn jetzt zu jedem Buch nur noch gesagt werden kann, wow, toll, bestes Buch, was ich je gelesen habe, und zwar jede einzelne...
Wichtig. Dann weiß ich, wichtiger Debattenbeitrag.
Also, ja, genau, danke für Ihren Beitrag. Dann weiß ich auch nicht mehr, also dann haben wir ja gar keine Möglichkeit mehr, über irgendwas zu streiten. Ist nicht so mein Ding. Ich finde schon, dass man eine Kritik, und das ist ja auch, wird ja auch immer wieder gesagt, also auch in dem Podcast hier von Geschlecht macht Wissen, haben die vier auch gesagt, es ist total wichtig, dass man solidarisch Kritik übt. Und solidarisch Kritik zu üben heißt für mich, nicht einfach zu sagen, ist ein Scheißbuch, lest es nicht, sondern zu sagen, das Buch hat mir nicht gefallen, aus diesen und jenen Gründen. Das heißt, ich kann immer noch falsch liegen. Natürlich kann es auch einfach heißen, dass ich überhaupt nicht die Zielgruppe bin, das Buch vielleicht ein ganz anderes Motiv hatte. Aber naja, ich setze mich ja hinaus mit Argumenten, denen man auch entgegentreten kann. So. Also ich will das ja gar nicht abwehren oder sagen, diese Kritik, die dann auch an mir in dem Video geäußert worden ist, ist nicht valide. Aber ich will damit sagen, es kann auf jeden Fall nicht sein, dass eine Kritik nicht mehr möglich sein kann. Und dann nur zu sagen, ich will nur die Klicks. Naja, also die Empörung einer Schmähkritik ist etwas, das Klicks bringt, aber auch die Empörung über die Empörung bringt Klicks. Und zwar nicht so knapp. Also es haben ja auch durchaus viele Leute geschrieben, jetzt, wo der doofe Ole irgendwie diese Kritik so raushaut und Beatrice Frasel irgendwie in Grund und Boden redet. Also ich fand die Kritik relativ freundlich noch. Also da habe ich schon ganz, andere Dinge gesehen, wie Leute auch Bücher rezensieren, also auch mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Vernichtungswillen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und dass ja auch dann Bücher verkauft werden. Also dieser Logik, dass man jetzt sagt, hier findet ein Verwertungsmotiv statt, dem kannst du wirklich niemand entziehen. Aber gut, in diesen ganzen Podcasts und Reels und weiß Gott was, wird auf jeden Fall unisono gesagt, Männer profitieren davon, wenn sie sich feministisch äußern. Und zwar mehr als Frauen. Das heißt, sie nehmen Räume weg, sie nehmen Gelder weg und sie kriegen Buchverträge. Das kannst du wirklich so als Vorwürfe immer wieder finden. Und dabei werden eigentlich nie Namen genannt. Also meiner wird bisweilen genannt. Und ich frage mich aber, wer ist denn jetzt eigentlich genau gemeint? Also gerade in einem linken Feld sind wir immer dabei, auch über materialistische Verhältnisse zu sprechen. Und ja, materialistische Kritik heißt, wir schauen uns die Dinge an, wie sie sind. Und dann denke ich mir, gut, wenn wir jetzt sagen, männliche Creator profitieren, wenn sich feministisch äußern, nehmen uns alles weg. Wen genau meinen Sie denn, wenn Sie das sagen? Ich bin ja nun wirklich jetzt seit 3 Jahren, 3,5 Jahren irgendwie im Diskurs unterwegs und kenne sehr viele Leute. Und ich habe mich gefragt, ja gut, also so viele männliche, feministische Creator, also die jetzt nicht trans sind, also cis-männliche Creator, fallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Und da ich ja nicht die einzige Person auf dem Planeten bin und alle Leute ihre verschiedenen Bubbles haben, habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, wo ich gefragt habe, hey Leute, nennt mir bitte einfach mal feministische Creator. Und ich bin diese ganzen Creator durchgegangen. Es waren nicht so wahnsinnig viele, aber die genannt worden sind, bin ich alle durchgegangen und habe ein bisschen sortiert. Weil es gibt auf der einen Seite Creator, die vor allem Content machen, der über Männer und Männlichkeit geht und der sich an Männer richtet. Also zum Beispiel Tigges ist so einer, der macht so Väter-Content. Der hat da jetzt auch mit Podimo eine Podcast-Reihe gemacht, die sich mit Männern beschäftigte.
Ah ja, genau. Ja.
Männer weinen nicht.
Ja.
Es gibt Accounts wie die von Fikriani Altintasch, der auch Autor ist und viele Seminare und so dazu gibt. Also auch sich mit männlicher Gewalt auseinandersetzt, aber auch nochmal mit Rassismus und den Verschränkungen damit. Detox Masculinity ist ein Account oder Losleben, auch so ein aufgeklärter Väter-Content. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ja gut, es wird ja dann sehr oft auch gemeint, ja hey, also wenn sich Männer im Feminismus äußern, dann redet doch bitte zu den anderen Männern, redet doch bitte über Männlichkeit, also ihr müsst jetzt nicht mitmischen bei uns, so, ihr habt eure eigenen Brötchen zu backen. Das heißt, diese Leute, auch wenn man ihre Texte doof finden mag oder nicht radikal genug oder irgendwas, die machen ja eigentlich genau das, was man erwartet, so pro-feministischen Content von Männern für Männer. So, die gehen erstmal raus. Dann gibt es auf den Accounts, die wirklich feministischen Content posten, halt solche, die, ich würde sagen, gelegentlich feministischen Content posten. Also jetzt nicht einmal im halben Jahr, die gibt's dann auch, aber das jetzt als feministischen Creator zu bezeichnen, sorry, also da würde ich sagen, gut, Menschen äußern sich zu politischen Dingen und ich finde es angemessen und wichtig, dass sich Menschen ab und zu mal wenigstens auch zu feministischen Themen äußern, aber die sind ja jetzt nicht in irgendeiner Weise diskursbildend oder begleiten jetzt feministische Debatten die ganze Zeit oder so. Also dann fällt es einfach raus. Ja. Ja? Also wenn es so jemand wie der Fußballlinguist, das ist ein Linguistikprof, ja, ab und zu mal Videos über das Gendern macht, das ist ein Video von 10, 20 anderen über ganz andere Dinge, über irgendwie, weiß ich nicht, Präpositionen oder so. Und da jetzt zu sagen, das ist ein feministischer Creator, wäre meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel. Da gibt es wieder vier Beispiele. Und zwar Alyosha von Queer Eye Germany, kennt man den vielleicht. Genosse Hamsti macht so Streaming-Sachen. Anwar mit 3a macht auch gelegentlich feministische Takes. Und ja, so Gott will, Sascha Lobo. Also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt sein absoluter Schwerpunkt ist, aber er war zumindest schon auf Podien, musste dann über die Abschaffung und so weiter reden.
Ja, beim OMR-Festival.
Genau.
Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Also wir müssen jetzt, also ich habe jetzt mal von Instagram, wo so viel solche Posts auch geteilt worden sind, auf TikTok, und dazu kommen wir auch noch, ist es gar nicht so krass, diese Debatte darum. Habe ich mal geguckt, was die so für FollowerInnen haben, und bei Alyosha hast du halt schon recht groß mit 186.000. Genosse Hamsti und Anwar sind so bei 30.000 die Ecke und Sascha Lobo bei 85.000. So, dann kommen wir aber zu den eigentlich Interessanten, weil das sind die Leute, die ja nun wirklich die sind, die im strengeren Sinne feministische Creator sind, also die wirklich, die höchstwahrscheinlich cis-männlich sind und ihren Content mit Feminismus machen. Das ist allen voran Güne Kollege, der mit fast 350.000 Leuten auch wirklich eine riesige Followerschaft hat. Das ist Mike Gudermann, was ich sehr interessant fand, der mit 280.000 Leuten auch sehr, sehr groß ist. Macht viel so Sachen über Homosexualität, also er ist schwul. Und immer mal wieder auch so feministische Sachen oder auch sehr, sehr regelmäßig. Ich kannte den zum Beispiel gar nicht. Also das finde ich schon
ich
auch faszinierend.
Ich habe den Namen auch gerade zum ersten Mal gehört.
Ist auch sehr wahrscheinlich einfach eine ganz andere Zielgruppe. Also ich würde sagen, plus 10 Jahre. Eher so, ja. Also würde ich einfach so klocken von dem, was ich so höre, würde ich sagen, zwischen 14 und 50 ist mehr so die Zielgruppe. Oder ja.
Interesting.
Aber weiß ich natürlich
und
nicht.
Und damit macht man eine 250.000 Abonnenten.
Ja, offensichtlich, ja. Ich weiß nicht, was der früher gemacht hat. Vielleicht kann es ja auch sein, was er fängst du mit Comedy an oder so, aber ich habe jetzt einfach geguckt, was haben diese Leute das letzte halbe Jahr so an Content gemacht. Dann gibt es Samuel Benke mit 46.000 Followern, der macht eigentlich so Bücher-Content, ab und zu mal demokratische Takes, die wir beide in vielfältiger Weise kritisieren würden, aber gut.
Ja, I prefer not to
speak. Aber sehr regelmäßig. Ja, ihr habt da eure Sachen am Laufen, aber sehr regelmäßig auch feministische Takes. Dann gibt es noch Herr Hertha mit 33.000 Leuten und Doc Raffa war wohl mal ein Account, der sehr groß war. Ich kannte ihn auch nicht. Hat wohl auch, glaube ich, Gynäkologie-Stuff gemacht. Ist aber mittlerweile nicht mehr existent, weil sich eben rausgestellt hat, dass der in seinem Privatleben Frauen mehr als scheiße behandelt hat und dann hat er sich, glaube ich, überall zurückgezogen. Mhm. So, das heißt, aktiv haben wir momentan 4 feministische Creator. Also wie gesagt, es haben ein paar tausend Leute die Story gesehen. Ich habe echt viele Zuschriften bekommen. Es sind 4. Ganz wichtiger Zusatz dazu noch. Ein Creator, der mir sehr oft genannt worden ist, der angeblich feministischen Content macht, aber definitiv keinen feministischen Content macht, ist, Trommelwirbel, Simon David Dressler. Also ich muss es mal ganz ehrlich sagen. Simon David Dressler. Kein feministischer Creator. Er hat sicherlich einige politische Ansichten, die wir hier als feministisch klassifizieren können. Aber es ist eine deutliche Falschbehauptung, die man aufstellt, wenn man sagt, dass Simon David Dressler sich selber hinstellt, sagt, er ist Feminist und macht feministischen Content. Wenn man das glaubt, hat man nur ein einziges Reel von Simon gesehen, nämlich wie er in meinem Zimmer sitzt und ein einziges Mal ein feministisches Buch rezensiert hat. Sonst gibt es da nicht so viel, was völlig okay ist. Also, man muss ja nicht zu allem was sagen. Aber wer das sagt, also dass Simon David Dressler ein feministischer Creator ist, glaubt entweder alles, was man im Internet so liest, oder denunziert halt lieber, als sich hinzusetzen und deine Videos zu gucken. Also, dann würde man nicht drauf kommen. Gut.
Aber ich freue mich ja, dass ich überhaupt genannt werde in deinen Zuschriften.
Deutlich. Ich meine, ich muss sagen, weil du wurdest, glaube ich, 8-mal genannt. Und ich denke mir so,
no.
Also, das ist es auf jeden Fall nicht.
Ich möchte dazu auch sagen, du hast es jetzt vielleicht so ein bisschen klingen lassen, als wäre ich Antifeminist.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du bist kein feministischer Creator. Im Sinne, dass du keinen Content machst, der feministisch ist. Also der Feminismus ein Thema hat. Das heißt nicht, dass du ein Antifeminist bist, das heißt nicht, dass du keine feministischen Überzeugungen hast, sonst würden wir auch keinen Podcast zusammen machen. Aber das heißt auf jeden Fall, die Klassifizierung von Simon David Dressler als feministischer Creator ist Käse. Also bei aller Liebe. Gut. Also wenn du feministischer Creator, also Content zu Feminismus machst, dann könnte man auch sagen, du bist halt, weiß ich nicht, Beauty-Influencer. Ja, das vielleicht. Ah, das war jetzt ein fieser Tag.
Ich bin Sport-Supplement-Influencer.
Genau, Sport-Supplement-Influencer oder so. Findet einfach nicht statt.
Anti-Grünen-Influencer.
Weiß ich nicht. Genau.
Ganz kurz, es gibt ein Video tatsächlich von vor 4 Jahren, wo ich mich als Feminist bezeichne. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir spontan einfällt, wo ich sage, ich bin Simon und ich bin Feminist. So, das war ein Video, wo ich über Diana zu Löwen rede und da war das auch so also quasi so der Einstieg.
Diana zu Löwen, das ist durchaus eine ironische Note. Ich meine, Diana zu Löwen sagt, ich bin Feministin und dann sagt sie irgendwie so, ja, ihr werdet halt reich. Das ist ihr Feminismus.
Also das war ja genau auch die Aussage von diesem Video. Das war da übrigens das erste Video von mir, das über 1 Million Views hatte, vor 4 Jahren, ziemlich genau. Und ich sag halt so quasi irgendwie am Anfang so ein fetzigen Spruch von wegen, ja, so von Feminist zu Feministin, weil ich halt genau darüber geredet habe, wenn der eigene Feminismus nur darauf aufbaut, immer irgendwelche Firmen oder Startups zu promoten, dann muss man sich halt vielleicht mal fragen, was es für eine Version von Feminismus ist.
Ja.
Und ja, also natürlich zu sagen, Simon macht hauptsächlich Feminismus-Content, ist kompletter Käse. Ja. Also ich gehe davon aus, dass es in meinem Content trotzdem durchkommt, dass ich eine in vielseitiger Hinsicht emanzipatorische und damit feministische Haltung in mir trage, ohne dass ich jeden Tag Content über Feminismus mache, weil ich darauf vertraue, dass andere Leute mehr über dieses Thema reden.
Genau. Aber wir reden ja jetzt über Männer im Feminismus oder Männer, die feministischen Content machen. Das heißt, jetzt nach dieser Umfrage, wie gesagt, ich habe diese ganzen Antworten durchgeschaut. Wir reden hier von 4 Accounts, die im strengeren Sinne als Content Creator mit feministischem Content zählen können und weitere 4 Accounts, die im weiteren Sinne als feministische Content Creator gelten können. Wir reden von 8 Accounts im deutschsprachigen Raum. Und dann wird bemängelt, naja, die Männer, die von Feminismus leben. Also jetzt in den Anklagen an die feministischen Creator, an die 8 Leute. Und dann frage ich mich, wen meinen die denn da genau? Also, okay, also wahrscheinlich 2, einfach aufgrund ihrer Reichweite. Ich würde sagen, Göne-Kollege
und Wundermann,
obwohl der Göne-Kollege ja einfach noch als Arzt auch weiterhin tätig ist. Aljoscha ist jetzt wieder zurückgegangen in sein Arzt-Dasein. Der ist Arzt. Und wenn wir mich jetzt da auch noch irgendwie mit reinpacken möchte, da kommen wir gleich noch zu. Ich bin auch wieder in die IT zurückgegangen. Es gibt nichts zu holen.
Du meinst, ihr habt alle Panel-Sitze weggegeiert?
So ungefähr. Dann gibt es noch Buchverträge, die vorgeworfen werden. Ich kenne niemanden, der wegen seiner feministischen Haltungen und seinem Erfolg als männlicher Creator einen Buchvertrag bekommen hat, mit einer Ausnahme, wenn man so will, ich. Also zumindest als männlich wahrgenommene Person, auch wie gesagt, komme ich gleich noch zu. Und ich denke mir so, Leute, seht ihr denn hier nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der der Verteilungskampf so hart geworden ist, gerade für politischen Content, gerade für progressiven Content, gerade für linken Content, damit ist kein Geld zu verdienen. Die Zeiten sind rum. Also
ja.
Hier nimmt niemand mehr irgendwas weg, also nicht die Männer den Frauen, sondern hier nimmt eine rechte Politik das Geld weg. Hier nehmen opportunistische Unternehmen das Geld raus. Die sind nicht mehr bereit, für diesen Content zu zahlen. Ich habe seit, ich würde sagen, 1 Jahr oder so, einfach keine Unternehmensanfragen mehr. Es kommt nichts mehr. Es kommt nichts mehr, weil wir in der Rezension sind. Es kommt nichts mehr, weil ich mich deutlich links positioniere und damit als politisch markierte Person einfach für Unternehmen nicht interessant bin. Diese Geschlechterzuweisung, wer jetzt hier wem was wegnimmt, verwischt meiner Ansicht nach den viel tiefgreifenderen Konflikt, nämlich den, von mir aus zwischen denen, die Kapital haben und die kein Kapital haben.
Also es ist quasi der Hauptwiderspruch.
Ich wusste, dass es kommen würde. Ich wollte nicht auf diesen Haupt- und Nebenwiderspruch raus. Ich finde diese Rede davon auch ein bisschen quatschig. Ich sehe natürlich aus einer auch einfach marxistischen Perspektive, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, sehr starke materielle Güter auf wenige Menschen konzentriert. Und wenn du Geld und Güter hast, dann hast du auch Macht in dieser Welt. Dass diese Dynamik gerechtfertigt werden muss, dass diese Dynamik auch immer wieder verschoben werden muss, dass von ihr abgelenkt werden muss, macht es selbstverständlich, dass natürlich auch diese ganzen Nebenwidersprüche, die ich eben nicht so nennen würde, immer wieder auch nach oben gezogen werden. Also das Patriarchat hat, wie man vielfältig schon festgestellt hat, vor dem Kapitalismus existiert, aber im Kapitalismus geht es eine sehr unheilige Allianz ein, weil sowohl Geschlechterkonflikte als Ausweichkonflikte für den eigenen, also eigentlich wirtschaftlichen Konflikt verwendet werden können, aber auch ist es so, dass sich eben männliche Macht lohnt im Kapitalismus. Also dass dadurch eine Überausbeutung von Frauen möglich wird und dass deswegen das Patriarchat nicht mit dem Kapitalismus wegfallen wird, aber das Patriarchat wird durch den Kapitalismus in tiefgreifendem Maße intensiviert und gefestigt. Und das ist was anderes als ein Haupt- und Nebenwiderspruch. Man einfach sagt, ja gut, wenn der Kapitalismus abgeschafft wird, dann wird auch alles andere wegfallen. Das ist natürlich absoluter Käse. Also nochmal hier zur Klarstellung. Die Kritik, die in diesen Podcasts, Reels und so weiter Beiträgen gemacht worden ist, inhaltlich gehe ich in großen Teilen sogar mit. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das muss man jetzt alles abwehren, das ist alles Quatsch. Die Kritikpunkte, die gebracht werden, sind in großen Teilen wichtig und valide. Aber quantitativ sehe ich den Punkt einfach nicht. Wir reden hier von 8 Accounts, wenn man mich dazu zählen möchte, 9. Warum mühen wir uns seit Monaten über 9 Accounts ab? Es gibt überhaupt keine Tendenz, also ich sehe zumindest keine, dass dieses Nischenphänomen an männlichen Feministen in irgendeiner Weise zum Mainstream wird. Also ich meine, ich sehe das ja auf den Lesungen. Ich äußere mich nur zu feministischen oder queerfeministischen Themen. Ich gehe auf Lesungen und 90% der Leute sind weiblich. Feminismus ist sowas von überhaupt kein Männerthema. Und es steht überhaupt nicht an, dass jetzt gerade das Internet geschwemmt wird von männlichen Creatoren, die Feminismus abgrasen wollen, weil wir, wie gerade festgestellt wurde, einfach kein Geld damit verdienen, weil es keines gibt in einer Welt, die zunehmend rechts wird. Das ist einfach, also wenn Leute glauben, dass man mit linken oder linksradikalen feministischen politischen Inhalten auf TikTok und Insta erfolgreich Geld verdienen kann, überhaupt, weil man ein Mann ist, die müssen wirklich dringend Gras anfassen. Also dringend.
Hm.
Und ja. Ich reg mich deshalb auf, weil ich mir einfach wünschen würde, dass wir über die Themen feministische Streits führen, die es wert sind. Und es tut mir leid, also dafür stehe ich auch, für 9 Creator so einen Bohai zu machen. Sorry, nee, das ist es einfach nicht. Mhm. Das ist es wirklich nicht.
Ja.
Und damit komme ich eigentlich zum nächsten Punkt, den ich jetzt noch machen möchte. Und zwar, wenn wir hier ganz über Männer reden und Männlichkeit, es geht natürlich um Identitätspolitik. Na? Also, wenn diese Kritik kommt an Männern im Feminismus, dann wird ja dieses politische Subjekt Mann nicht weiter jetzt aufgedröselt, was jetzt mit Mann genau gemeint ist, wer jetzt eigentlich darunter fällt. Man sagt einfach die Männer. In dieser Viererrunde bei Geschlecht macht Wissen war das relativ deutlich. Also ja, da wurde sich zwar über Cis-Männer beschwert, aber deswegen mussten sie kurz am Anfang klären, was sie eigentlich mit Cis-Männern meinen und warum nicht irgendwie alle Männer oder andere Männer oder einfach nur Männer. Und sie sagen einfach nur so viel wie, naja, klar, es gibt auch irgendwie genderqueere Menschen und Transmenschen, aber die meinen wir gerade nicht so, obwohl, na gut, Transmänner profitieren ja auch, wenn sie passen vom Patriarchat und deswegen sind die so halb mitgemeint. Nicht-binäre Menschen kommen in der Diskussion gar nicht vor und dann ist das Thema irgendwie auch schon so abgefrühstückt. Und dann denke ich mir so, nee, also das ist nicht, was ich jetzt meine, wenn ich jetzt um die Anerkennung von queeren Menschen rede, dass man es irgendwie kurz mal so erwähnt, ja, sind auch irgendwie da und dann darüber hinweggeht. Also klar können die jetzt die Identitätskarte spielen oder sie und sagen, ja, es sind halt 4 Frauen, die unterhalten sich über Männer. Ich kann aber auch die Identitätskarte spielen und sagen, naja, da unterhalten sich halt 4 wahrscheinlich Cis-Personen über trans- und nicht-binäre Personen. Also könnte man genauso sagen, ihr betreibt hier einen Ausschluss, weil ihr überhaupt nicht betroffen seid. Ihr betreibt hier einen Ausschluss, von dem ihr überhaupt keine Ahnung habt. Diese Identitätskarte möchte ich nicht spielen. Ich finde das vollkommen albern. Ich möchte einfach nur sagen, sie benennen es nicht. Ich finde es problematisch, dass sie es nicht tun,
ja.
Aber ich sag jetzt nicht, ah, das sind einfach alles blöde Cis-Personen, lass die mal irgendwie gehen.
Mhm.
Und ich mache das deshalb nicht, weil ich einfach keine Lust habe, eine Identitätskarte zu spielen. Ich werde es trotzdem kurz einmal sagen, ich werde das nicht weiter persönlich machen, weil ich das auf eine strukturelle Ebene heben möchte, aber es ist mittlerweile, glaube ich, notwendig geworden, einfach öffentlich zu sagen, dass ich kein Mann bin, ich bin nicht binär, aber ich bin natürlich männlich privilegiert. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig deep. Also ich habe einen Schnurrbart, ich werde als Mann wahrgenommen. Es wurde versucht, an mir eine männliche Sozialisierung zu vollziehen, die in gewissen Dingen auch sich niedergeschlagen hat, mit der man sich auseinandersetzen muss oder ich mich auseinandersetzen muss. Also ja, ich spreche aber aus einer queeren Perspektive inmitten einer patriarchalen Welt, die mich auch mitgeboren hat. Ansonsten ist mein Gender eine Privatsache. Ich finde es eigentlich unmöglich, dass ich jetzt hier tiefer darauf eingehen muss oder müsste, wenn ich jetzt so einer Kritik begegnen möchte. Ja, also
ja.
Was machen Männer im Feminismus? Dann muss ich sagen, ja, aber ne, mit dem Mannsein ist ein bisschen schwierig. Also ich bin irgendwie kein Mann. Und dann wird die Rückfrage kommen, ja, aber du hast doch hier die Privilegien und dies und das. Und dann muss ich mich erklären und dann muss ich irgendwie Auskunft darüber geben. Ja, weiß ich nicht, was soll ich denn jetzt sagen? Wie ich zu meinem Körperverhältnis stehe, welche sexuellen Begehren sich entwickelt hat, was ich abends denke, wenn ich alleine im Bett liege, ob ich überlegt habe, in eine Therapie zu gehen, Hormone zu nehmen. Ich habe keine Lust, über diese Dinge zu reden öffentlich. Das mache ich nicht. Also ich habe jetzt offene Fragen hier formuliert. Das ist eine Form von Outing, die irgendwie die Quatsch ist. Und dann denke ich mir, meine Gott, Ole, ich habe ich habe über die letzten Jahre eine Politisierung erfahren oder gerade zu meinen anfänglichen Zeiten, die sehr stark auf eine Identitätspolitik ausgerichtet waren, wo ganz wichtig war, wer bist du, wo stehst du, aus welcher Position sprichst du. Und jetzt merke ich irgendwie auf der einen Seite, wie in den Diskursen auf Social Media diese Fokussierung auf Identitäten total an Grenzen stößt. Weil wenn man diese Karte wirklich spielen wollen würde, was ich nicht mehr tun möchte, müsste ich mich auf eine Weise entblößen, die sich nicht gut anfühlt, das in der Öffentlichkeit zu tun. Und auf der anderen Seite sehe ich, also weil es ja auch einfach öffentlich ist und zwar nicht nur für irgendwie die innerlinken Kreise, sondern einfach für alle. Mhm. Also, und ich habe wie alle anderen großen CreatorInnen auf diesem Planeten, die sich irgendwie politisch äußern, schon Morddrohungen bekommen. Alle. Also ich achte darauf, dass in meinen Videos nicht zu sehen ist, wo ich genau wohne. Und ich würde es ja auch allen Leuten empfehlen, es nicht zu tun. Ich möchte mich nicht in dieser Weise verletzlich machen. Also, und es kann ja auch nicht sein, dass ich an einem politischen Diskurs nur teilnehmen kann, wenn ich mich auf diese Weise verletzlich mache.
Ja.
Also das kann nicht der Anspruch sein. Und auf der anderen Seite sehe ich halt, wie von rechts diese Identitätspolitik auf eine Weise gekapert worden ist, um wirklich massenwirksam Propaganda zu machen, wo jetzt auch nationale Identitäten, geschlechtliche Identitäten, also das Mannsein, das starke Mannsein und so weiter, wieder richtig gepusht wird, um Politik zu betreiben. Und gleichzeitig sehe ich, wie ich davon immer mehr abgehe. Also jetzt nicht eben, um diesen Hauptwiderspruch Nebenwiderspruch zu machen, aber ich sehe ja schon, dass auch gerade in linken Diskursen beispielsweise eine Rückkehr von einem Klassenbegriff kommt, der vielen Identitäten unterliegt oder der die Diskriminierung von vielen Identitäten mit erklären kann. Also oder die eben die, wie ich es gerade gesagt habe, also die Festigung einer Ideologie oder die Intensivierung einer diskriminierenden Ideologie erklären kann. Aber da geht es nicht mehr so viel um Identitäten bei Klassenbegriffen. Ähnlich ist es ja auch bei der Klimabewegung. Da geht es nicht nur um individuell, was tue ich, was bin ich, was mache ich, so, sondern es geht darum, also nicht um eine Konsumkritik, sondern es geht um eine strukturelle Kritik an Unternehmen, die einfach jeden Tropfen Öl aus dieser Erde herauspressen werden, weil es sich einfach lohnt. So. Jetzt könnte man natürlich fragen, wofür brauchen wir überhaupt noch Identitäten? Also können wir nicht einfach Identitätspolitik jetzt einfach hinter uns lassen? Da würde ich auch sofort sagen, nee, also ich möchte mich jetzt nicht hier hinsetzen in den Podcast und sagen, gut, ich merke einfach, Identitäten in einem politischen Diskurs sind irgendwie Quatsch und das müssen wir jetzt einfach lassen. Es gibt einen Politikwissenschaftler, der ist Francis Fukuyama, der hat ein relativ konservatives Buch über Identitäten geschrieben, aber darin sagt er, wie ich finde, relativ griffig, dass sich Identitätspolitik so ab den 80er, 90er Jahren als eine sehr effektive Form der Politik herausgestellt hat. Weil man braucht, wenn man Leute sammelt, um sie politisch zu motivieren, eben nicht mehr die große Gesellschaft, die jetzt umstrukturiert werden muss, sondern man sagt einfach, ey, ihr Leute, ihr habt eine bestimmte Identität, wir haben bestimmte Anliegen, das kann man leichter organisieren, das kann man auch besser reformistisch einbetten, das muss jetzt nicht in eine revolutionäre Massenbewegung irgendwie eingehegt werden. Also Identitätspolitik ist vereinbar mit, ich sag mal, liberalen Demokratien, es ist politisch gut zu organisieren und hat sich eben als sehr, sehr effektiv herausgestellt, um auch durchaus global Kämpfe zu organisieren. Und das ist nach wie vor so. Identitäten sind auch nach wie vor total wichtig als Vorbilder. Also gerade aus der queeren Perspektive, ich meine, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da hat kein Mensch über Homosexualität, Queerness, Transgeschlechtlichkeit gesprochen. Das gab es einfach nicht. Ich war mit einer Person auf der Schule die einzigen, die irgendwie sich geoutet hatten und das war's. Ich habe sehr spät erst Dinge erfahren. Klar, heute im Internet ist es ein bisschen anders, aber im Internet ist es ja auch anders, weil sich Leute austauschen können, weil Leute öffentlich sagen, so bin ich und nicht anders. Also auch das halte ich für wahnsinnig wichtig.
Ja.
Wo ich jetzt einfach sehe, wir kommen nicht so ganz weiter oder da müssen wir wirklich drüber reden, ist Identität als eine Markierung von einer Sprecherposition, die klar macht, ob man und wie man eine Kritik äußern kann, wie man sie anzunehmen hat, wie man darauf zu reagieren hat. Und das sage ich eben als Person, die queer ist, in einer Weise, die ich nicht öffentlich machen werde. Und du aber auch, Simon, weil du bist behindert. Das hast du öffentlich schon gemacht und das hast du auch öffentlich gezeigt. Aber natürlich gibt es Aspekte deiner Behinderung, die du nicht öffentlich machst. Und es ist auch dein gutes Recht so. Und gerade bei diesen Identitäten, die halt so auf eine versteckte Weise wirken oder die, wenn man sie wirklich verstehen würde, voraussetzen würden, dass man sich auf eine Weise im Internet entblößt, von der ich niemand also zwingen möchte, dass man sich entblößen möchte, nur um an einer politischen Debatte teilzunehmen, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Generationenfrage ist, also auf TikTok beispielsweise spielen diese Debatten meiner Ansicht nach fast gar keine Rolle. Also es findet so in dieser Form einfach nicht statt. Vielleicht ist es so, dass es auf Instagram einfach stärker ist, weil es natürlich eine Plattform ist, auf der die CreatorInnen eine sehr starke noch Bindung haben zu ihrem Publikum. Das heißt, das bietet sich auf jeden Fall auch an, in so eine identitäre Position zu kommen, weil klar, auf Social Media mischt sich das alles. Also da geht es natürlich auch darum, also eine Identität zu zeigen, um politisch was zu signalisieren, ja, um ein bisschen was zu bewegen, auch im Diskurs, ein bisschen Einfluss zu sein. Also es geht um Political Force. Es geht um Anerkennung, da ist man wieder bei diesem Identität als Vorbild. Ich möchte zeigen, was ich kann, ich möchte Validierung erhalten, andere Leute darin bestärken, so zu sein, wie sie eben sind. Aber es geht eben auch um Betroffenheit, also um SprecherInnenpositionen. Das heißt, es kann auch sein, dass diese krasse Fokussierung auf Identität ein Plattformphänomen ist. Ich will das nicht ganz außer Acht lassen. Aber gut, ich möchte vielleicht mal ein bisschen das nochmal abschließen. Wir sind natürlich zwei Menschen, die männlich gelesen sind, eindeutig. Die auf eine Weise, also zumindest wenn sie Cutout haben, mehr oder weniger ableistisch, also nicht ableistisch, sondern
able-bodied
wahrgenommen werden, also nicht behindert, die also in vielerlei Hinsicht eine privilegierte Stellung genießen. Wir sind beide weiß, wir kommen beide aus mittelständischen Familien oder Mittelstand, von mir ist oberer Mittelstand, was auch immer das in Zeiten von Merz mit seinem Privatjet heißt. Und es wäre natürlich quatschig jetzt auch zu sagen, wir profitieren nicht von der patriarchalen Dividende. So. Und ich finde es auch erstmal, das bezieht sich ein bisschen auf unseren Podcast, auch eine Frage, so mache ich mir diesen Podcast? Weil klar, ich mache irgendwie feministischen Content, ich weiß, wie stark diese äußerliche Wirkung ist, gerade wenn man eben mit seinen Identitäten nicht so an die, also nach außen tritt, nicht so stark mit seiner Behinderung oder seiner Queerness nach außen geht. Also ich werde normalerweise einfach nur als schwuler Mann gelesen, was ja auch völlig okay ist, obwohl ich weder schwul noch ein Mann bin, aber gut. Gell? Und ich sehe natürlich den Punkt, dass wir eben als diese Person, als die wir wahrgenommen werden, eine patriarchale Dividende einheimsen und deswegen schon in eine ähnliche Riege fallen wie diese typischen Bro-Podcasts. Und klar, in einer gewissen Weise sind wir deswegen auch ein Bro-Podcast, weil es eben nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, ein Bro zu sein und einen Bro-Podcast zu haben, sondern weil wir uns dem äußeren Anschein nach einreihen in eine Tradition von Podcasts, die man Bro-Podcasts nennen könnte. So. Aber wir müssen einfach anerkennen, dass wir, wenn wir in diese Identitätsfalle reintappen, dann kommen wir da nicht mehr raus. Also es kann nicht sein, dass wir nur in dieser Hinsicht wahrgenommen werden. Weil wenn Identitäten, die eben auch große unsichtbare Anteile haben, ernst genommen werden, dann sind wir gleichzeitig ein Bro-Podcast und sind es eben auch nicht. Verstehst du, wie ich meine?
Ich verstehe sehr gut, was du meinst.
Ich weiß, dass diese Aussagen, die ich jetzt gerade getätigt habe, dass die hinterfragt werden, dass die werden widerrufen werden. Das wird als reine Performance abgetan. Das wird vor allem abgetan als eine Abwehr vor Kritik an eben Bro-Podcasts, an patriarchalen Strukturen. Aber wenn eben diese Einwände, die ich hier bringe, die eben auch eine Queerness oder eine Behinderung mit integrieren in die Betrachtung von, was kann Geschlecht, welche Privilegien hat eine Person, wo ist unsere Sprecherposition, wenn es alles beiseite gelegt wird und einfach nur gesagt wird, das ist alles nur, damit ihr euch einer feministischen Kritik nicht stellt, dann würde ich sagen, da muss man noch ein bisschen an der Ambiguitätstoleranz sich üben, weil das ist genau das, was es ja eigentlich ist. Also auszuhalten, dass beides gleichermaßen möglich ist. Ich mache mit dir auf jeden Fall nicht einen Podcast, weil ich noch einen Bro-Podcast hören möchte, sondern ich mache einen Podcast mit dir, weil du mein Freund bist, weil ich dich für außerordentlich klug halte, weil ich finde, dass du, das ist jetzt eine Sache, die nicht alle Menschen, die intelligent sind, innehaben, einfach den Menschen zugewandt bist, trotz deiner gnomigen Energien und dass du schließlich ein aufrechter Demokrat bist. Und das war so... Ich habe richtig gemerkt, dass mir dieses Thema so auf der Seele brennt und ich habe das jetzt auch so einen krassen Monolog jetzt irgendwie gehalten. Aber ja, irgendwie muss das mal raus, weil, ja, genau.
Ich finde, das war ein sehr schöner Monolog und ich habe dir wahnsinnig gerne zugehört. Nicht nur das Ende, wo du so nett zu mir warst, sondern auch davor, wo du so nett zu dir selber bist. Und ich finde diese Offenheit, wie man nicht der Weltöffentlichkeit oder der Weltöffentlichkeit, der Internetöffentlichkeit begegnet, sondern der Offenheit, mit der man sich selber begegnet. Das erfordert die wahre Ambiguitätstoleranz und dass man die eigenen Ambiguitäten aushält. Dass man sich selber, das klingt immer so cheesy, aber dass man sich selber irgendwie mit all seinen fragmentierten Seiten irgendwie zusammenpuzzelt jeden Tag. Und vor allem, wenn man sich dann auch noch nach außen öffnet, dann lässt man ja gewisse Fragmente nach außen und muss die aber vor allem, wenn man jetzt, sagen wir mal, also wenn man ein Influencer ist, wo man im Gegensatz zu einem, keine Ahnung, jemand, der 50 Jahre ist, Buchautor ist, kein Social Media hat, so, dann hat man alle 2 Jahre sein quasi Ding, was man gebärt in die Welt, so, aber als Social Media Person, so muss man das ja irgendwie dauernd austarieren. Und deshalb finde ich, ich würde sagen, wir beide machen da einen ganz guten Job. Und ich habe dir gerade sehr gerne zugehört.
We do our best. Und vielleicht noch einen allerletzten Punkt, der gerade diese Frage beinhaltet. Ja, wie sollen wir denn mit der Kritik umgehen? Also die Kritik, die an mir geäußert wird, gerade von feministischer Seite aus, nehme ich ja wahnsinnig ernst, weil ich das seit vielen Jahren auch schon weit vor Social Media mache, mich damit beschäftige, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Also es wäre wirklich völlig abstrus anzunehmen, dass mir das egal wäre. Warum sollte ich mich mit Feminismus beschäftigen? Wie gesagt, weil wo eh nichts ökonomisch zu holen ist oder nicht genug, um zu leben, wenn es mir nicht um die Sache ginge. Aber wie diese Kritik, wie dieser Umgang mit der Kritik aussieht, was es heißt, eine Kritik anzunehmen, umzusetzen, sichtbar zu machen oder also ja in ein Handeln zu bringen. Das ist ja etwas, was nicht vor der Kamera geschehen kann. Das kann nicht vor der Kamera geschehen, weil es eben voraussetzt, dass ich mich mit bestimmten biografischen Mustern oder so oder Eigenheiten auseinandersetze, bestimmte Dinge auch widerrufen muss an dieser Kritik, die an mir zum Beispiel geäußert worden ist, einfach weil die Leute nur meine Internetpersönlichkeit kennen. Und nicht alle Aspekte meiner Persönlichkeit. Und ich werde diese Aspekte niemals öffentlich machen, weil das mein gutes Recht ist, es nicht zu tun. So wie ich eben auch bei dir gesagt habe, ich weiß Dinge über deine Behinderung, die du wahrscheinlich niemals öffentlich machen wirst und die ich niemals öffentlich machen werde, aber die damit zusammenhängen, wie man bestimmte Kritiken an dir formulieren kann oder eben auch nicht. Deswegen ist auch dieser Umgang mit der Kritik einer, der nicht als öffentlichkeitswirksamer Akt erfordert werden kann. Das ist nicht zu leisten. Ansonsten wird es nur eine Performance oder halt eben ein Seelenstriptease, dass ich aus Gründen, die ich genannt habe, eben nicht vollziehen möchte. Und das wollte ich auch nochmal kurz nochmal anmerken.
Ja.
Jetzt sehr nachdenklich geworden. Ich merke auch, dass ich ein bisschen müde bin und nicht so wahnsinnig lustig vielleicht wie sonst. Also ich.
Ja, aber nicht alle Sachen sind lustig.
Do my best, irgendwie to have some jokes.
Aber, ja, aber nicht alle Sachen müssen Jokes haben.
Ja.
Ich fand, das war sehr passend.
Deswegen, Simon, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Also ich kann ja jetzt schon sagen, nächste Woche wird auch kein Thema zum Lachen, aber vielleicht wird es auch einfach so wenig zum Lachen sein, dass es wieder lächerlich wird.
Mhm.
Wir werden sehen.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich bis dahin und ich freue mich, dass wir uns in dieser Woche auch off-camera hören werden. Und oh ja. Miteinander sprechen werden und das werde ich wie immer sehr genießen.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.